Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Wir haben Mittwoch, den 23. Oktober, und haben ganz, ganz locker verkraftet, dass die Borussia zwar führen kann in Madrid, aber am Ende dann doch verliert gegen den Champions League-Sieger. Das gehört mit dazu. Und um darüber zu sprechen, aber natürlich nicht nur darum, über die Champions League, habe ich einen ganz besonderen Gast, Mirko Slomka, als Bundesliga-Trainer. Sehr, sehr bekannt. Schalke 04, Hannover, Karlsruhe und natürlich HSV. Aber Mirko, erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast. Du hast auch 9 Spiele in der Champions League gemacht, habe ich extra nachgeschaut. Mhm. Ist das was Besonderes, in der Champions League Trainer zu sein, wenn man das vergleicht mit Bundesligaspielen?
Ja, lieber Pitt, erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne plaudere ich mit dir, weil du bist ja Hamburger, weißt du, kann ich dir gleich eine kleine Geschichte erzählen. Am Sonntag musste ich ja Werder Bremen kommentieren bei Sky. Mhm. Also musste das ja mal analysieren, und jetzt sind sie ja am Wochenende schon wieder im Topspiel mit am Start, und da habe ich gesagt, Mensch, wir können auch mal wieder auf den HSV schauen. Aber ja, dafür müssen sie natürlich in die Bundesliga, wie du weißt.
Da sind schon eine Menge Trainer dran gescheitert.
Ja, das stimmt.
Nie zurückzukehren, ja.
So, jetzt zu deiner Frage. Ja, Champions League ist etwas Besonderes, und auch dazu kann ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Mein erstes Champions League-Spiel habe ich überraschenderweise in der Loge von Clemens Tönnies verbringen müssen, weil ich gesperrt war aufgrund einer wilden Meckerei von mir in der Europa League.
Wie kann das passieren, sowas? Ne?
Zuvor, als Gerard Asamoah schwer gefault wurde und es nicht mal eine gelbe Karte gab. Und dann gab es 2 Wochen vor meinem ersten Champions League Spiel, gab es dann ein Schreiben der UEFA, und ich dürfte nicht auf die Bank gehen. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Und somit habe ich das erste Champions League Spiel auf der Tribüne verbracht. Wir haben leider 1-0 verloren zu Hause. Aber es war dennoch eine sehr spannende Phase, eine tolle Geschichte auch in der Champions League. Wir haben es ja dann auch geschafft, weiterzukommen bis ins Viertelfinale, nach diesem fulminanten Elfmeterschießensieg in Porto mit der Geburtsstunde von Manuel Neuer, wie ich finde.
Ja.
Haben wir dann 2-mal 1-0 gegen Barcelona verloren und sind dann ausgeschieden. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Phase in meiner Karriere.
Das eine Spiel, das du in der Loge verbracht hast, wird dir denn das als Champions-League-Spiel dann angerechnet?
Ich denke ja.
Nee, ich glaube eben nicht, weil du hast ja 6 Vorrundenspiele, K.O.-Spiele sind immer 2, es müsste also eine gerade Zahl sein. Also wenn es jetzt nur 9 Spiele in deiner Champions-League-Statistik steht, nehme ich mal an, haben sie dir 1 aberkannt. Zählt das gar nicht als offizielles Spiel?
Das ist gut, dass du das nachgeschaut hast, das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, aber du wirst ja das Spiel des BVB bei Real Madrid gesehen haben. Wie schaut man so als gelernter Fußballtrainer auf so ein Spiel? Ich nehme an, du schaust ja Fußball anders als ich und erkennst Dinge anders als ich. Geht da manchmal so die Frage durch den Kopf, was würde ich jetzt tun als Trainer, wenn man 2-0 zur Halbzeit führt?
Ja, das fragt man sich natürlich, aber zunächst mal würde man ja gar nichts verändern. Ne? Also es gab ja schon in der Startaufstellung, gab es für mich so 1-2 Überraschungen. Sagen wir mal, Niklas Süle beispielsweise, habe ich jetzt nicht gedacht, dass er im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid dann in der Startelf steht, nachdem er auch einige Wochen nicht dabei war, auch wegen Verletzung natürlich. Und auch mit Felix Metscher hätte ich nicht so unbedingt gerechnet. Der hat mich allerdings total überzeugt in der Partie gestern, dass er ein technisch feiner Spieler ist, ein toller Passgeber ist. Ich glaube, das wussten wir immer. Mhm. Aber dass er auch noch körperlich so dagegen halten kann, wie jetzt in den ersten 45 Minuten, das hat mich sehr, sehr begeistert. Und deswegen ist er jetzt bei mir in der Gunst enorm nach oben gestiegen, geklettert. Und ansonsten fand ich, das war eine erste Halbzeit ja zum Zungeschneizen, ne?
Also. Genau. Und dann denkt man noch, lass doch alles so, wie es ist, und spielt so weiter, weil du hast ja Real Madrid offenbar im Griff, auch wenn die gute Chancen hatten. Und dann kriegt man doch 5 Stück in der zweiten Halbzeit. Hat Nuris Sahin als Trainer des BVB zu viel verändert?
Ja, die Veränderung kam ja aufgrund dieser Dynamik auch von Real Madrid. Also das war ja jetzt keine Veränderung, die er so einfach so mal gesagt hat, ja, ich wechsle jetzt mal, weil wir irgendwie ein paar Spieler schonen müssen, schon fürs Wochenende, sondern es war ja ein Wechsel, weil er gemerkt hat, oder es war ein Wechsel, weil er gemerkt hat, die Dynamik von Real Madrid nimmt extrem zu, und wir müssen in der Defensive vielleicht etwas verändern. Deswegen ja Waldemar Anton dann auch, ich glaube, es war 55. ungefähr, Anton für Gittens. Da habe ich schon gedacht, oh, jetzt stellt er um auf Dreierkette, okay, dann wird es ein bisschen das Zentrum ein bisschen schließen, ein bisschen geschlossen halten, aber dadurch hat er natürlich mit Gittens einen Spieler rausgenommen, der wahnsinnig viel Tempo nach vorne hat, der eine Konterfähigkeit hat. Das hat mich vielleicht ein bisschen überrascht, aber ich kann es verstehen, weil der wollte einfach die Abwehr sicherer machen. Und nachher gab es ja noch Pascal Roos, auch für Daniel Malen. So hat er beide schnellen Flügelspieler herausgenommen. Ja, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Für mich schwerwiegendste Auswirkung war ich Ryerson. Aber ich denke, das war, also er war jetzt nicht verletzt, aber ich glaube, er war einfach platt
Er war
aufgrund
platt,
der
glaube ich. Ja, das konnte man nicht
Intensität
erklären.
der ersten Halbzeit und insgesamt, das war 60 Minuten oder so, Vollpower-Fußball, auch von Borussia Dortmund. Er hat immer dagegen gehalten, ein toller Spieler, wie ich finde, den Borussia Dortmund da von Union Berlin schnappen konnte, vor 2 Jahren, ne? Richtig. Und ja, der war einfach platt und dann war Emre Can auf dem Platz. Und da gab es für mich diese bezeichnende Szene bei dem zweiten Tor, dieser 80 oder 75 Meter Sprint von Vinicius Junior
Der mit
gegen
dem Ball
ihn.
schneller war als Emre Can ohne Ball.
Ja, vor allem, das war gar nicht so entscheidend, finde ich, dass er schneller ist. Ist ja das eine, aber Emre Can hat dann irgendwann aufgehört, hinterher zu gehen. Also nach 40 Metern habe ich einfach gedacht, was macht er jetzt denn? Jetzt lauf einfach wenigstens durch, dass du nochmal
Ja,
helfen
hätte den
kannst
Raum
und
zumachen müssen und
zwei
dann
gegen
hat er
eins
irgendwie,
oder
hat ihm
so, ne?
egal, ja, ne,
Nochmal
genau.
schaffen und hat er gesagt, boah, ich kann nicht mehr, ich bin einfach
Nein.
durch.
Ja,
Und da
aber
hast du
ihr
gesehen,
Trainer, ja.
diese Fitness, ne? Das
Ja.
war halt Wahnsinn, was die da auf
Ja.
dem Platz gezeigt haben.
Ihr Trainer seid ja auch immer so eine Schicksalsgemeinschaft und haltet ja auch gegen uns Journalisten so zusammen, ja.
So.
So, wenn so ein Spiel entgleitet, leidest du dann mit deinem Trainerkollegen, also in dem Fall mit Nuri Sahin, dann auch so innerlich?
Ja, ich kann mir ja dann ja vorstellen, was du jetzt zum Beispiel für Fragen stellen würdest danach, war das
Ja,
jetzt
klar.
richtig, die Umstellung und so weiter auf
Ja.
Dreierkette von einer stabilen Viererkette aus der ersten Halbzeit und so hat man nicht vorne vielleicht auch die Waffen rausgenommen, die man gebraucht hätte im Konterspiel und so. Ja, ich leide dann schon ein bisschen mit, ich leide jetzt nicht so unbedingt mit Borussia Dortmund, gebe ich zu, aber ich leide
Ja,
schon mit meinem Trainerkollegen.
das denke ich mir. So als Ex-Schalker darf man ja nicht mitleiden, sondern man darf nur genüsslich zuschauen. Aber bei so einem Spiel wie gestern, ne, der Rasen, der duftet ja ganz anders, wenn man da unten da ganz nah dran steht und dann die Stimmung und die Spannung, die da entsteht. Du als Trainer, hast du da nie Sehnsucht, mal wieder an der Trainerbank zu stehen? Du bist jetzt 5 Jahre raus. Wir kommen darauf auch zu sprechen in diesem Podcast. Andere Trainer leiden körperlich darunter, dass sie nicht auf dem Rasen mit den jungen Leuten stehen dürfen. Wie ist das bei dir?
Ja, ich leide auch, aber ich habe mich ja bewusst entschlossen, auch jetzt einen anderen Weg einzugehen. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Aber natürlich, wenn du dann die Champions League-Hymne leicht verändert jetzt hörst und da an deine alten Zeiten denkst und auch so spürst, was passiert jetzt in der Kabine, was passiert in der Halbzeitpause vielleicht, wo kann der Weg hinführen in der zweiten Halbzeit, was musst du tun als Trainer, was macht jetzt vielleicht Nuri Sahin gerade in der Halbzeitpause? So, ne? Wenn du auch gesehen hast, was jetzt passiert, also die Chance zum 3-0, das musst du ja in der Halbzeitpause dann, oder durch Julian Brandt, musst du in der Halbzeitpause ja irgendwie dann auch aufgreifen, ne? Wie nah man eigentlich dran ist, hier etwas mitzunehmen. Und dennoch musst du gucken, dass die Stabilität drin ist. Also das würde mir schon Spaß machen, so eine Mannschaft in so einer Halbzeitpause und noch vor dem Spiel zu coachen und ihnen auch jetzt heute nach dem Spiel ein bisschen was mitzugeben, auch für die nächsten Wochen. Aber dennoch ist es so, dass ich ja jetzt mehr als 30 Jahre lang in all diesen Bereichen des Fußballs unterwegs war, von Nachwuchs bis Champions League, haben wir gerade gesagt, auch mit Abstiegskampf und HSV beispielsweise, ne? Also ist auch anstrengend, aber auch total spannend und voll interessant, auch etwas, so etwas zu begleiten, ne? Selbst ein Abstiegskampf ist ja für einen Trainer ein totales Highlight, weil du musst ja alles abrufen, was in dir steckt. Ja, das fehlt. Hast du recht, Pitt, das fehlt total. Aber mir fehlt weniger das tägliche Arbeiten mit den Spielern auf dem Platz. Mir fehlt so dieser Fußballgeist insgesamt, so über den Tag, ne? Sich permanent und immer damit auseinanderzusetzen, was kannst du besser machen? So, wo musst du dran denken? Wie kannst du strategisch den Verein anders entwickeln, deine Mannschaft aufbauen für das nächste Spiel? Boah, da gibt es so viele Sachen, die Spaß machen. Das fehlt, aber der grüne Rasen, der reicht mir auch aus der Ferne.
Ja, du bist ja schon seit längerem mein Wunschgast für diesen Podcast tatsächlich, und zwar wegen eines Satzes, den du mal geäußert hast zwischendurch. Ich habe den aufgeschnappt und fand ihn total spannend. Du hast irgendwann in diesen 5 Jahren seit deinem letzten Engagement gesagt, dass so deine Trainerzeit, ich gebe das jetzt nicht ganz wörtlich wieder, aber so sinngemäß, deine Trainerzeit ist vorbei und dass du mit diesem Lernen in St. Gallen etwas Neues machen möchtest. Das ist ja ein Riesenschritt für einen Trainer zu sagen. er will jetzt nicht mehr Trainer sein. Du bist, das darf ich soweit sagen, weil wir ungefähr gleiches Alter sind. Du bist jetzt 57, das heißt ja auch noch nicht uralt. Otto Rehhagel, glaube ich, wird am liebsten mit 95 noch irgendwann an der Trainerbank stehen. Du hast relativ früh in deinen besten 50er Jahren diese Entscheidung getroffen. Warum eigentlich so, so klar und deutlich?
Ja, ich hatte ja auch ein bisschen Zeit darüber nachzudenken. Und natürlich ist mir nicht leicht gefallen, wie du dir vorstellen kannst, so wie wir auch gerade darüber gesprochen haben, was als Trainer so einen großen Spaß macht. Und dennoch habe ich mich auch zurückerinnert an meine Zeit, als ich Nachwuchskoordinator zum Beispiel war, hier bei Hannover 96, gleichzeitig auch eine Mannschaft trainiert habe oder auch bei Tennis Borussia Berlin damals. Und ich hatte damals schon das Gefühl, dass mir so strategische Arbeit eigentlich richtig Freude bereitet und dass ich mich daran begeistern kann, auch etwas und etwas auch zu entwickeln. Und jetzt bin ich sogar so weit und sage, ich kann mich nicht nur daran begeistern, etwas zu entwickeln, sondern ich kann mich auch daran begeistern, jemand etwas mitzugeben auf seinem Weg als Trainer. Und ich glaube, dass ich doch über diese 30 Jahre sehr viele Dinge erfahren konnte und durfte und erlebt habe, wo man durchaus mal zuhören kann, wenn man ein junger, dynamischer, neuer Trainer ist und dann jemand an seiner Seite haben kann, der schon aus vielen Erfahrungsschätzen auch berichten kann und vielleicht eine Hilfestellung sein kann. Ich glaube, das ist ein guter Weg, das machen zu dürfen.
Was hast du denn so als Trainer mitgenommen an konkreten Grundsätzen, die du so weitergeben möchtest?
Ja, in erster Linie geht es natürlich immer darum, wie trete ich auf als Trainer? Also was ist meine Passion? Was will ich? Was habe ich für einen Führungsstil? Ne? Und wir sprechen da immer über Empathie, wir sprechen über Authentizität und das sind alles wichtige Begriffe. Ja, also, da gibt es ja ganz viele tolle Beispiele, wenn wir über Trainer reden. Christian Streich zum Beispiel ist für mich wahnsinnig empathisch und auch authentisch. Aber ich finde, es gibt auch Typen, die sind noch einen Tick weiter als nur das, sondern sind richtig echt. So richtig echte Typen sind zum Beispiel solche, wie ich finde, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist für mich total echt in dem, was er gesagt hat. Und das ist für mich ein Ticken besser als authentisch sogar. Und so aus diesen Führungsstilen habe ich mir natürlich auch etwas herausgepickt, was auch viel mit Wertschätzung zu tun hat, was viel mit Kommunikation zu tun hat. Wie führt man Feedbackgespräche? Wie führt man kritische Gespräche? Was hat man für einen Führungsstil? Ne? Was sind so die Fakten da? Also was habe ich für eine persönliche Ausrichtung? Was möchte ich weitergeben an meinen Verein, an meine Mannschaft? Und ich glaube, da habe ich in den letzten Jahren so neben den fachlichen Wissen, was man sich natürlich über die Pro-Lizenz-Ausbildung und über alle Gespräche, die man führt mit Kollegen, die sich natürlich entwickeln, hat man ja auch gelernt, zuzuhören, zu überzeugen, vielleicht auch Dinge nachzujustieren, ein bisschen was zu kommentieren, auch eine Vorbildfunktion zu sein. Und das sind alles Themen, glaube ich, wo man mit mehr Ruhe, mit mehr Gelassenheit, mit ein bisschen mehr Nachdenken, was in der täglichen Trainerarbeit ein bisschen hinten runterfällt, wo man unheimlich viel Input geben kann für etwas, was sich entwickeln kann. Und dieses Thema ist für mich wirklich groß. Das ist wirklich groß und ich hätte so viel Freude daran. Ich sehe auch bei vielen jungen Trainern, dass sie das gut gebrauchen können. Dass sie mal jemanden in ihrer Seite haben können, so ein
Spannungspartner, ne? So, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Ja, das ist so ein USP. Jetzt bei mir beispielsweise, wenn ich jetzt so in so einer Sportdirektorrolle wäre, dann wäre ich ja in einer Rolle, wo jetzt ein junger Trainer, aufstrebender Trainer, guter Trainer, trotzdem mal sagt, oh, dem muss ich jetzt mal zuhören, weil der hat das alles erlebt. Der hat ja auch kann ja auch so ein Bauchgefühl entwickeln, ne?
Aber es ist eine total spannende Frage. Natürlich hast du recht, die brauchen so etwas, so einen Sparringspartner. Wollen die denn auch so einen Sparringspartner haben oder sagen die, ich mache meinen eigenen Weg, weil ich komme ja frisch aus der Ausbildung? Wie empfänglich sind die jungen Trainer in dieser Generation noch?
Ich würde mir ja wünschen, dass sie das nicht brauchen. Also das ist ja mein Ziel ist ja nicht, ein Trainer jetzt zu sagen, wie er seine Mannschaft führen soll und was seine Strategie sein soll in einem Spiel, aber wesentliche und wichtige Fragen zu beantworten, ist glaube ich besonders. Und ich finde, eine sehr zentrale Kompetenz eines Trainers ist es, um sich herum Leute zuzulassen, die, sag mal, gute Hinweise geben. Also ich gebe ein Beispiel. Ich bin jetzt zum Beispiel nie ein Trainer, ein guter Trainer gewesen für Schnelligkeit. So, dazu brauchst du Spezialisten. So, und wenn ich jetzt keinen Spezialisten an meiner Seite gehabt hätte, der das kann, der es besser kann als ich, gut, den hätte ich selber gemacht, aber ich habe natürlich immer versucht, Leute zu finden, zu rekrutieren, die besser sind als ich in diesen Dingen, die ich nicht so gut kann. Und ich würde mir wünschen, dass Trainer oder auch Verantwortliche eines Vereins für sich entdecken, das ist ja in der Wirtschaft nicht anders, je besser die Menschen neben dir arbeiten, handeln können, umso mehr strahlst du natürlich selber auch, ne? Und für einen Trainer ist das ganz wichtig. Der Trainer ist der wichtigste Part, finde ich, in einem Club. Aber wenn er neben sich einen haben darf, der das auch gut kann, dann kann man wirklich, glaube ich, sehr, sehr spannende Gespräche führen.
Die meisten Trainer kommen ja zu ihrem Job, zumindest im Profifußball, wenn es gerade nicht so gut läuft im Verein. Das heißt, wenn also eine Art von Krisenmanagement erstmal gefragt ist, auch du hast das erlebt, dass du erstmal eine Mannschaft stabilisieren musst. Und wenn man Glück hat als Trainer und vielleicht auch ein bisschen Geschick und Kompetenz setzt sich sowieso voraus bei Trainern, dann kommt man irgendwann in die Erfolgswelle und darf dann auch die Früchte ernten. Du hast beides schon erlebt. Was macht mehr Spaß, das Krisenmanagement oder die Erfolgswelle zu reiten?
Das ist beides extrem spannend. Also ich habe mich dann mal in so Krisenzeiten mal auseinandergesetzt mit Piloten tatsächlich. Ich war mal in so einer Pilotenschule in Essen. Ganz spannende Geschichte eigentlich, weil die Piloten haben ja auch manchmal Krisen in ihrem Cockpit. Und sag mal, die Hierarchie im Cockpit hat sich auch ein bisschen verändert, ne? Früher war es ja, der Kapitän ist da oben und der Co-Pilot ist da ganz weit unten, so wie bei Trainer und Co-Trainer. Das ist ja auch ein bisschen eine andere Ebene geworden. Und bei denen ist ja sehr strukturiert. Davon kann man sich eine Menge abgucken. Das nennt man Standard Operation Procedure. Also die haben eine Liste, die sie abarbeiten müssen. Und ich habe dann irgendwann auch angefangen in so Krisenzeiten, wo es beim HSV beispielsweise, wo es dann echt, boah, das war so eng, Abstieg ja, nein, und dann nachher noch die Relegation und so 0-0, 1-1, schlimmer geht es eigentlich auch nicht. Und dann musst du Dinge einfach abarbeiten, auf den Punkt bringen. Aber es gibt zwei wesentliche Aspekte und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Erfahrung. Also jemand, der ein gutes Bauchgefühl hat als Trainer. Also Bauchgefühl kriegst du nicht einfach so, das kriegst du aus Erfahrung natürlich. Die Erfahrung musst du sammeln. Also habe ich zum Beispiel einen guten Co-Trainer an meiner Seite, dann gibt er mir natürlich die Hinweise, ich würde jetzt diesen Wechsel machen, nehme mal Nuri Sahin gestern, ich würde jetzt nicht unbedingt da vorne den Stürmer wegnehmen, sondern lass uns Stürmer 1:1 wechseln. Und sage ich aber, nee, ich habe ein anderes Gefühl, so mein Bauchgefühl sagt, wir müssen das und das machen. Aus Erfahrung heraus. Dann kann das richtig sein oder auch falsch. Bauchgefühl ist das eine. Und das zweite ist, die eigene Überzeugung in die Kompetenz. Also, wenn du etwas vermitteln kannst, wo du selbst total überzeugt bist, ja, gutes Beispiel, Mike Tyson. Mike Tyson ist in den Ring gegangen und gesagt, ich gewinne sicher, und zwar in der ersten Runde. Dann hat er dem einen auf die Nuss gehauen, ist er umgefallen, dann hat er nach 30 Sekunden war der Kampf beendet, in vielen Fällen. Weil der so überzeugt war in seine eigene Kompetenz. Und wenn du das als Trainer zeigst, auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz, wenn du so brennst dafür, was du der Mannschaft weitergeben willst, dann hast du eine Chance, auch neben diesem Standard Operation Procedure, also Abarbeiten von wesentlichen Punkten, Aspekten, die du bedenken musst, über dein Bauchgefühl mit deiner eigenen Kompetenz vielleicht etwas zu schaffen. Und auch das ist etwas, was du als Trainer natürlich auf der Schulbank nicht lernen kannst.
Ja, du hast eben als Sportmanager so die Rolle definiert, dass du ja so etwas wie der Mentor des Cheftrainers sein kannst, ja, wenn der Trainer das entsprechend zulässt. Aber als Sportmanager bewegt man sich ja auch in einem Spannungsfeld zwischen dem Vorstand, also der Vereinsspitze und dem Trainer. Wie kommt man denn als Sportmanager damit grundsätzlich klar, zwei Herren zu dienen, dass der Trainer funktioniert und dass der Vorstand zufrieden ist? Und wie definierst du das konkret dann für dich?
Ja, also ich glaube, dass Trainer und Sportdirektor, sagen wir mal, gemeinsam in einer wichtigen Rolle sind, nämlich das Produkt des Vereins erfolgreich zu gestalten. Also wir Trainer und Sportdirektor sind schon mal sehr nah beieinander, finde ich. Und ich denke, dass man als Sportdirektor auch ein gutes Bindeglied sein muss, vielleicht zwischen Trainer und vielleicht auch Aufsichtsrat. Und dann hat man dazwischen ja auch noch meistens einen Vorstandssport oder, sagen wir mal, Vorstand insgesamt. Und dann muss man schon auch mal die Einschätzung, die man als, sagen wir mal, erfahrener Trainer, jetzt dann als Sportdirektor, die Einschätzung, die man hat über das, was passiert auf dem Trainingsplatz, wie die Mannschaft reagiert, weitergibt. Und daraus muss man ja dann in der Gruppe, im Team, muss man erörtern, ist das der richtige Weg oder müssen wir mit dem Trainer reden, müssen wir was verändern, was müssen wir in der Mannschaft verändern. Und ich glaube, dass das auch das ein großer, wichtiger Punkt sein kann, um als Sportdirektor erfolgreich zu sein. Und auch vielleicht mal einem Trainer die Chance zu geben, etwas länger zu arbeiten. Aber das Wichtigste, lieber Pitt, ist immer die erste Phase, also die Rekrutierung eines Teams, das dann hinterher auf dem Platz funktioniert. Das ist das Fundament des Erfolgs. Und auch da ist natürlich ein Sportdirektor in Zusammenarbeit mit den Trainerwünschen, in Zusammenarbeit mit den Scouts, mit dem Chef-Scout, in einer ganz wesentlichen Rolle, weil da werden die Entscheidungen getroffen, die dann über die Saison hinaus für Erfolg oder Misserfolg sorgen.
Ja, du redest dann über Transferpolitik oder Tätigkeiten auf dem Transfermarkt. Hat man als Sportdirektor, wenn man vorher Trainer gewesen ist, es vielleicht da sogar einfacher bei der Einschätzung der Spieler, als wenn man vielleicht nur in Anführungszeichen gelernter Manager ist?
Ja, es gibt da immer, glaube ich, Vor- und Nachteile in beide Richtungen, ne? Also ich sag mal, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Leadership auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit dem Thema Fußball. Und wenn du Trainer oder auch Spieler geworden bist, es gibt ja ganz viele Sportdirektoren, die waren vorher Spieler, die haben natürlich auch diese Erfahrung mitgenommen, ne? Ein bisschen. Aber die haben dann weniger die Erfahrung, mit einem Trainer reden zu können, um ihm vielleicht nochmal den notwendigen Hinweis zu geben, wo man etwas verändern kann oder denen eine Mission auf den Weg geben. Ne? Also da ist immer die Frage muss man sich auch stellen, wie wollen wir was erreichen? Ne? Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, wenn man diese Gesamtsituation betrachtet. Und das, was, glaube ich, jeder kann, ist, jeder, der im Fußball sich bewegt, kann es, sein Telefonbuch abarbeiten und auch mal Kontakte knüpfen und hier und da miteinander sprechen. Und mal die Idee entwickeln, was passiert eigentlich in 2 Jahren auf der Position und einfach mal zu beobachten, was ist eigentlich da in den Ligen unter mir los. Und das ist ja alles eine Aufgabe, die gehört ja, finde ich, bei einem Sportdirektor mit dazu. Und ob das jetzt ein ehemaliger Trainer war, der natürlich sehr viele Kontakte in seinem Telefonbuch hat von vielen Spielerberatern, Präsidenten, keine Ahnung, oder halt ein ehemaliger Spieler, der Sportdirektor ist. Ich glaube, der Unterschied ist nicht so wesentlich.
Pep Guardiola hat jetzt zufällig diese Woche gesagt, er könnte sich so eine Rolle als Sportmanager gar nicht vorstellen, weil die Trainer unter ihm oder bei ihm sehr leiden würden, weil er sich natürlich zu sehr einmischt, ja. Wie groß ist denn die Gefahr von dir, dass du dem Trainer dann auch mal die Dinge aus Trainersicht dann vielleicht zu nahe bringst?
Also nein, man muss einfach einen guten gemeinsamen Weg finden. Und ich finde, so ein Team wächst auch immer dann zusammen, ne, in der Zusammenarbeit. Man muss auch den Trainer dann verstehen. Aber das ist natürlich ein guter Hinweis darauf, dass man auch immer überlegen soll, wer verpflichtet eigentlich wann welchen Trainer. Also es gibt ja auch immer wieder Beispiele, dass dann beide entlassen werden, jeweils Greuther Fürth. Und da muss man sich ja die Frage
VfL
stellen,
Bochum, Greuther
VfL
Fürth,
Bochum,
genau.
ja,
Ja,
was passiert
ja.
jetzt eigentlich, ne? Also wer entscheidet jetzt eigentlich was und was kommt zuerst? Also zuerst einen Trainer zu holen, ist ja in den meisten Fällen schwierig, weil dann kommt ja ein Sportdirektor, der sich dann mit dem Trainer auseinandersetzt und vielleicht merkt, oh, so richtig gut funktioniert das nicht. Also eigentlich muss man da ja auch als Team, also nehmen wir mal als das Team VfL Bochum, muss man jetzt erstmal sagen, was wollen wir eigentlich? Also was ist unser Weg? Was brauchen wir? Was ist unsere DNA? Also was wünschen wir uns? Und unter uns gesagt, Peter Zeitler war für mich eigentlich eine super Wahl. Ich habe ihn besucht in St. Gallen, logischerweise. Ich war ja jetzt oft in St. Gallen, klar, und habe ihn natürlich besucht, habe mit ihm Mittagessen und ich fand ihn großartig. Ich fand ihn großartig. Ich habe mich gewundert, dass er St. Gallen verlassen hat, weil das war ja super schön, ne?
Tolle Lebensqualität da eigentlich,
Tolle
ne? Und hohe
Lebensqualität, tolles
Kurve.
Stadion übrigens, ne? Super Mannschaft, sehr erfolgreich. Aber der Reiz der Bundesliga, der hat dann doch alles überstrahlt. Aber daran sieht man jetzt beim VfL Bochum, wie machen die das, ne? Also wer steckt jetzt da die Köpfe zusammen? Peter Philes ist ja Vorstandsvorsitzender, ne? Der wird sicherlich auch ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Aber es ist ganz spannend, ne? Das zu beobachten. So, wie passiert das da jetzt eigentlich?
Aber du bist jetzt so lange in dem Geschäft und du sagst ja gerade selbst, du hast in diesem mit Zeitler und VfL Bochum eigentlich beste Voraussetzungen, dass das funktioniert und dann klappt es doch nicht. Mhm. Hat man dann irgendwann als Trainer gar keine Erklärung dafür, warum es matcht oder nicht matcht?
Ja, manchmal hat man dafür natürlich keine Erklärung, klar. Also bei Peter Zeidler wundert es mich jetzt tatsächlich, dass es nicht funktioniert hat, weil er als Typ so auch gut zum VfL gepasst hat, finde ich. Also für mich war das echt eine gute Wahl. Mhm. Also ich habe den immer beobachtet, wir haben oftmals uns im Trainingslager getroffen, wir haben uns miteinander unterhalten. Er hat emotional begeistert, finde ich. Ich habe ihn für eine tolle Identifikationsfigur gehalten, jetzt auch beim VfL Bochum, hat irgendwie gepasst. Aber es gibt halt dann Momente, da musst du halt ja Situation bewerten und neue Lösungen finden. Mhm. Das kann mit dem Trainer gemeinsam sein. Wenn es dann weiter nicht funktioniert, musst du natürlich irgendwann musst du reagieren. Mhm. Das, was ich jetzt zum Beispiel für mich sagen würde, ist, ich würde mich immer mit anderen Trainern beschäftigen. Ich würde das meinem Trainer auch sagen.
Das gehört auch zur Verantwortung eines Sportdirektors, dass man für einen Plan B immer eine Tasche hat. Irgendwie, das gehört
ja, dazu, vielleicht nicht gleich in der Tasche, aber irgendwie muss man ja sich mit anderen Menschen auch beschäftigen. Mhm. So, ne? Also man kann ja jetzt nicht sagen, der Trainer ist weg, jetzt gucke ich mal, wer eigentlich auf dem Markt ist. Also das würde jetzt ja, das funktioniert ja eigentlich nicht. Mhm. Deswegen finde ich, ja, muss man da immer so ein bisschen gucken, was da jetzt der beste Weg ist. Aber in erster Linie geht es, glaube ich, als Sportdirektor auch darum, dem Trainer zuzuhören und mit ihm gemeinsam Antworten zu finden. Das ist ganz wichtig, finde ich. Manchmal muss man den Trainer auch überzeugen, vielleicht von Dingen, die man anders sieht von außen betrachtet anders sieht, aber dann in einer Diskussion mit dem Trainer neue Wege finden, also vielleicht ein bisschen nachjustieren, so an der einen oder anderen Stelle, aber immer in der Überzeugung. Wenn ein Trainer nicht von etwas überzeugt ist, kann er das auch nicht nachjustieren. Ja, und dann muss man, wenn es dann gar nicht funktioniert, muss man ja sowieso irgendwann eingreifen. Aber das ist kein Spaß. Bis dahin sollte man nochmal alles versuchen. Ne?
Also deine Rollendefinition habe ich verstanden, so als Bindeglied zwischen dem Trainer und der Vereinsführung. Ich sage das mal so ganz, ganz allgemein, dass das gut funktionieren kann. Du selbst hast ja immer für Traditionsvereine gearbeitet. Das muss man sagen. Also HSV, Schalke, Hannover, das sind ja schon Schwergewichte des deutschen Fußballs. Kann man dann als Trainerkollege verstehen, wenn Jürgen Klopp mal zu Red Bull wechselt, um dort strategischen Fragen zu folgen, obwohl er erstens vorher leidenschaftlich Trainer war und zweitens ja auch eher Hang zu Traditionsvereinen hat. Kann man das gut nachvollziehen dann als Trainerkollege?
Ja, also mich persönlich hat es jetzt zunächst mal überrascht, ne? Aber wenn man mal so reinschaut bei RB und bei dem Konzern Red Bull, dann war es vorher Dietmar Beiersdorfer. Didi ist jetzt war ja in der gleichen Position, wie Jürgen Klopp das jetzt auch macht. Didi ist jetzt beim FC Ingolstadt in der Vorstandsvorsitzendenposition in der dritten Liga. Ich glaube, da ist man auch dann sehr anpassungsfähig. Ne? Und ich habe mit Dietmar jetzt gerade gesprochen, mit Dietmar Beiersdorfer, in der letzten Woche beim Fußballkongress, der war in Ingolstadt und hat da so ein bisschen auch darüber erzählt, wie das für ihn so war und dass jeder diese Rolle ganz anders interpretieren kann. Da war es Ralf Rangnick. Herr Rangnick, auch eine tolle Persönlichkeit, ist jetzt österreichischer Nationaltrainer. Es gibt der da, an der Stelle gab es beim Ralf jetzt nochmal einen Weg zurück auch auf die Trainerposition. Aber er hat das auch anders interpretiert. Und jetzt kommt Jürgen Klopp und ich glaube, dass der Jürgen das wieder anders machen wird. Mhm. Und dass es klare Vorstellungen gibt und dass er die weitergeben wird an seine Trainerkollegen. Und ich glaube, dass er innerlich auch diese Probleme hat, bin ich nicht eigentlich lieber eher Trainer und jetzt zeige ich dir das mal auf dem Platz, wie das geht. Aber ich glaube, dass er durch seine langjährige Erfahrung jetzt im Trainergeschäft und auch diese Zeit bei Liverpool, die hat natürlich auch gezehrt. Ne? Also in England ist ja nochmal mehr Spiele, mehr Power, mehr Medien und so. Das ist schon, man hat ihm das auch angesehen, das hat an seinen Kräften gezehrt. Aber ich bin gespannt, wie er das jetzt interpretieren wird.
Geht ja erst am 1. Januar los. 1. Januar, du selbst hast deine Zeit ja auch als TV-Experte dann eingebracht. Das heißt, du bist auf die Seite der Journalisten gewechselt, wenn man es genau nimmt, ja.
Ja,
auf
stimmt.
Unsere Seite, aus deiner Sicht auf die Seite des Bösen, auf die Seite, ja, nee. auf die Seite des Guten, ne? So, hat das deinen Blick auf den Fußball nochmal verändert, wenn man dann von außen eher analysieren und den Finger in die Wunde legen soll, statt alles schön zu reden, wie als Trainer in der Pressekonferenz?
Ich glaube, es hat meinen Blick auf die Medienlandschaft verändert.
Ja.
Also auch mal auf der anderen Seite zu stehen und mitzubekommen, dass man auch mal hier und da eine Schlagzeile produzieren muss, wie man über etwas berichten kann, damit es auch ein bisschen mehr Zuhörer und Zuschauer gibt. Ja, das ist schon spannend, aber ich habe ja in meiner Tätigkeit als Experte nicht verloren, Spiele zu analysieren und meine Expertise einzubringen. Das ist ja meine Aufgabe. Das kann auch mal durchaus kritisch sein. Das ist auch nicht schlimm. Aber das muss auch immer so bleiben, dass ich beispielsweise meine Kollegen, meine Trainerkollegen und vielleicht auch irgendwann mal meine Managerkollegen dann nicht in die Pfanne haue, ne? Also ich kann da schon sehr kritisch argumentieren, aber es muss dann auch immer auf einer Sachebene bleiben und nicht so polarisierend sein.
Aber wenn du jemanden kritisierst, dann nimmt der Betroffene wahrscheinlich das schon sehr persönlich, auch wenn du nur die Sachebenen meinst. Hast du da schon Erfahrung gemacht, dass dir ein Trainerkollege dann böse war, weil du vielleicht die Dinge klar gesehen hast, aber bitte hättest nicht benennen sollen? Gab es solche Momente?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mich bemüht, eigentlich immer jetzt auch vor der Saison mit dem ein oder anderen Trainer, der jetzt neu dabei war. Ich hatte zum Beispiel mein tolles Telefonat also letztes Jahr mit Steffen Baumgart, den ich ja nicht so kannte bisher als Trainerkollegen. Das war total spannend, so seine Sichtweise des Fußballs zu hören. Ne? Das ist ja auch ein Typ, der ist total echt. Der ist auch mehr als authentisch, der ist halt echt. Der ist halt so, wie er ist, so ist es echt. Also der ist jetzt kein Schauspieler als Trainer. Manchmal muss man ein bisschen Schauspieler sein als Trainer, aber er ist das nicht. Und dann muss man miteinander sprechen. Und dann kann man auch danach mal miteinander telefonieren und kann sagen, Mensch, boah, das, was du mir erzählt hast, das hat jetzt aber nicht so richtig gut gepasst. Woran lag das? Und was ist jetzt deine persönliche Einschätzung? Ne? Nur, dass ich das verstehe für das nächste Mal, wenn wir jetzt über den HSV, wo er jetzt Trainer ist, oder über irgendeine andere Mannschaft diskutieren, dass ich verstehe, was da passiert ist. So, und ich finde, da kann man schon gut mit umgehen. Und auch da, lieber Pitt, ist vielleicht ein Vorteil, dass ich ein Trainerkollege bin und der ein oder andere dann vielleicht lieber mit mir telefoniert als mit dir, will ich jetzt nicht sagen. Mit Journalisten.
Doch, sag's ruhig. Hat sich der Fußball in dieser Zeit jetzt, wo du von außen eher drauf geschaut hast, sehr verändert?
Naja, also der Fußball.
Du kommst ja noch aus einer Zeit, wo du einen Co-Trainer hattest. Du hast eben schon gesprochen, die Trainerstäbe sind schon mal größer. Aber auch insgesamt hat sich der Sport so verändert, dass der kommerzieller geworden ist, wissen wir alle. Aber
ja, also der reine Fußball an sich hat natürlich viel mehr Dynamik gewonnen, klar. Wir sprechen über Trainerstab hier und da. Ich hatte auch schon viele an meiner Seite, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das ist natürlich viel wissenschaftlicher geworden. Wir haben vorhin über Transferpolitik geredet. Also ich persönlich würde in die Transferpolitik auch KI-Unterstützung nutzen, weil das natürlich hilfreich ist, wenn man mit KI, also wenn man mit einem Programm zusammenarbeitet, das KI unterstützt. Ich suche beispielsweise einen linken Verteidiger mit den und den Fähigkeiten und so ungefähr die Körpergröße und so weiter. Dann wird man wahrscheinlich ein paar ausgespuckt bekommen, die man da mal genauer betrachten muss. Also es ist ja auch sehr hilfreich, so etwas zu benutzen. Und da gibt es natürlich unfassbar viele Neuerungen in der Beurteilung von Spielern, in der Bewertung eines Spiels, in taktischen Analysen, was man alles machen kann. Das ist schon besonders, aber ich habe auch gelernt, auch damals schon als Trainer, dass man viele Dinge, die kann man verwissenschaftlichen, ja, aber man muss auch Leute haben, die das verarbeiten. So, ne? Und das ist alles total spannend. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Als ich Trainer war in Hannover, bin ich einmal nach London geflogen, zu Arsenal London, weil Per Mertesacker hat da noch gespielt, Mesut Özil, wollte ich sowieso besuchen, wollte mir aber ein System anschauen, was die genutzt haben. Und wir hatten das gleiche GPS-System, also diese Westen, die waren ja damals auch nicht so verbreitet, als ich in Hannover war, die hatten das auch. Aber die haben daraus nicht nur Daten gesammelt, sondern die haben das mal verbunden mit Bildern, und zwar mit einer Drohne. Und ich habe gesagt, wie machen die das? Also wir konnten das einfach nicht.
Ja.
Dann bin ich da hingeflogen, habe mir das angeschaut, aber da waren halt, es war tatsächlich mit einer Drohne so über dem Trainingsplatz, aber die hatten tatsächlich 6 Mitarbeiter dafür. Sechs an jedem Trainingstag, 6 Mitarbeiter. Und wenn ich Martin Kind damals gesagt hätte, ich bräuchte mal 6 Mitarbeiter, die hier meine Bilder auswerten aus dem Training, gesagt, was stimmt denn mit denen nicht, Herr Slomka?
Dann hätte er gefragt, ob du ein neues Hörgerät brauchst, wenn er neu ist.
Genau.
Ganz genau, ja.
Ne, aber das ist schon spannend, ne, die Entwicklung, so insgesamt.
Friedhelm Funkel war mal total beleidigt, weil ich ihn zum Trainer der alten Schule deklariert habe und hat mir gesagt, nein, nein, du glaubst doch wohl nicht, dass ich mit den Methoden, wie ich vor 20 Jahren schon als Trainer gearbeitet habe, weiterkommen würde, dass ich heute noch eine Beschäftigung kriegen würde, sondern ich muss mich auch immer wieder fortbilden und mich auf den neuesten Stand bringen, um im Hier und Jetzt bestehen zu können. Und das hat er ja nun wirklich auch sehr erfolgreich interimistisch getan.
Aber wollen wir es mal auf den Punkt bringen, lieber Pitt? Also das, was entscheidend ist, ist, welche Arbeitsbedingungen schaffen Höchstleistung im Fußball? Und das ist der Gedanke, den du immer in Klammern dahinter setzen musst, bei dem, was du vielleicht auf den Zettel hast an moderner Technik. Was ist wichtig für die Spieler, um Höchstleistung zu bringen?
Aber exakt das, weil das will ich dich ja auch fragen gerade. Du, nicht nur du als Trainer, sondern als potenzieller Sportdirektor, Sportmanager. Wie hältst du dich up to date?
Durch deinen morgendlichen Artikel, den ich immer lese, natürlich.
Tiefer Pitch für die Leute, die es nicht wissen.
Tiefer Pitch, genau. Kann man sich gut einloggen. Nein, das ist also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal ist das Wichtigste für mich natürlich immer in den Stadien mal zu sein und Spiele zu gucken, also Atmosphären aufzuschnappen, damit man auch mit den Leuten zu reden, die wieder zu treffen, ne? Also zu kommunizieren. Dann haben wir gerade über einen Fußballkongress gesprochen, der letzte Woche stattgefunden hat in Ingolstadt. 2 Tage war ich dort vor Ort, habe natürlich mich auch ausgetauscht, neue Programme, neue Entwicklungen, gute Diskussionen. So etwas immer wieder. Und darüber hinaus bin ich ja, wie du weißt, ja bei Sky tätig und bin natürlich sowieso, was jetzt die Bundesliga, die zweite Liga und auch so Champions League, bin ich natürlich sehr, sehr informiert, weil ich ja auf alle Daten zugreifen darf. So, und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Neben den normalen Fachmagazinen, die man lesen sollte, ist das natürlich nochmal ein Zusatzaspekt, der dazukommt. Ne? Und dann haben wir natürlich als UEFA Pro-Lizenz-Trainer sowieso die Verpflichtung, uns natürlich vorzubilden.
Ach so, du aber musst dann so Scheine nachweisen und so, damit
du die Lizenz behalten kannst? Ja, du musst so 21 Stunden musst du nachweisen in 3 Jahren und das ist schon wichtig. Aber deswegen bin ich ja übrigens auch auf die Manager-Ausbildung gekommen damals und habe gesagt, ich muss mich mal wieder weiterentwickeln, muss mal wieder fortbilden, muss mal wieder was für mein Gehirn tun. Und so ging das eigentlich los und ich habe mich übrigens zuerst beim DFB beworben, beim Manager-Lehrgang. Auch, das war schon auch eine aufwendige Bewerbung und das hat aber nicht geklappt, weil die gesagt haben, ich sei überqualifiziert.
Ich möchte keinen überqualifizierten Menschen haben, okay.
Nein, das war
ich
eigentlich
denke schon wieder an Schlagzeilen.
Ja, das war eigentlich deswegen ganz spannend, weil ich ja einer der wenigen war, der so eine besondere Ausbildung gemacht hat beim DFB, also sozusagen der Supertrainer beim DFB. Da waren ein paar Kollegen von mir dabei, wir waren nur 10. Das war auch sehr, sehr speziell und vieles davon hat sich, glaube ich, überschnitten, auch was Leadership-Themen angeht. Da ging es auch so um interkulturelle Kommunikation und solche Dinge. Und dann habe ich plötzlich den Anruf bekommen aus St. Gallen. Also da habe ich mich gar nicht beworben. Aber ich wurde dann irgendwie gesagt, warum rufen Sie mich an? Ja, weil sie genau der Richtige sind dafür, um das mal mitzumachen. Und da habe ich gesagt, das ist ja interessant. Dann schicken Sie mir mal die Unterlagen, das schaue ich mir mal an. So, und dann bin ich da wirklich hineingerannt. Es ist ja nicht fußballspezifisch, so wie beim DFB, sondern es war Sportmanagement. Also da geht es ja nicht nur um Fußball. Aber natürlich geht es um strategische Arbeit, aber es geht nur um Sportrecht und es geht auch um andere Themen wie, was weiß ich, Unternehmertum, Digitalisierung und all sowas hat natürlich eine Rolle, hat da stattgefunden, was ich auch sehr spannend fand. Aber das Wichtigste für mich war diese Gruppe. Diese Gruppe der Begeisterung an der Sache.
Wer war da so drin in der Gruppe?
Da kennst du eigentlich wahrscheinlich gar niemand, weil die kamen ja aus den unterschiedlichsten Richtungen, von der FIFA, von der UEFA, vom Red Bull-Konzern, aus dem Fußball, aus dem Handball, also es war wirklich toll, das mitzuerleben und dieses Jahr möchte ich wirklich nicht missen und ich freue mich schon auf die nächste Woche, weil wir treffen uns alle wieder in St. Gallen zum Alumni-Meeting.
Aber was ist das Wichtigste, was du gelernt hast so in diesem Studium? Was hast du so für ein Aha-Erlebnis? Vielleicht kannst du uns da das ein bisschen anschaulicher.
Ja, das Wichtigste war eigentlich für mich, wir haben immer wieder über den ganzen Zeitraum kleinere Gruppen gebildet. und haben Aufgaben bekommen. Und diese Aufgaben mussten wir immer in unterschiedlichen Zusammenstellungen einer Gruppe, mussten wir diese Aufgaben lösen. Mal über eine Woche, mal über einen Tag, mal über eine halbe Stunde oder so etwas. Und das war großartig, wie wir so als Team zusammengearbeitet haben. Weil alle hatten irgendwie richtig Bock, was zu machen. Die hatten richtig Lust und jeder hat sich eingebracht. So, das war so, das war für mich so, ja, wir hatten Freiräume, etwas zu gestalten, aber wir waren alle auf den Punkt fokussiert. Und dann am Ende hatten wir, ganz am Anfang des Studiengangs haben wir noch jeder eine Gruppe zugeordnet bekommen. Die musste dann eine Abschlussarbeit machen. Also quasi über das ganze Jahr haben wir uns immer wieder getroffen, telefoniert, ne? Und mussten eine Abschlussarbeit präsentieren. Und auch das war so besonders, weil jeder seine persönliche Expertise in diese Themen eingebracht hat. Da ging es jetzt um eine Hike and Fly Akademie in der Schweiz. Also hat mit Fußball gar nichts zu tun, aber es war fantastisch, was wir entwickelt haben. Und es hat so einen Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Und das hat mir gezeigt, diese Teamentwicklung, diese Begeisterung und dieses Gruppengefühl, das hat mich auch inspiriert, vielleicht als Sportdirektor mit einem Team um mich herum, auch mit einem Trainer gemeinsam und auch mit einem Vorstand gemeinsam an einer Sache zu arbeiten, wo wir alle ja Lust haben. Wir haben alle Lust auf Erfolg. Und das hat mich total
Das
begeistert.
glaube ich auch, aber allein wie du die Herangehensweise gerade schilderst, in meiner Wahrnehmung unterscheidet die sich schon sehr von der Trainerarbeit, zumindest von der klassischen Trainerarbeit. Erstens täusche ich mich oder zweitens ist da ein Unterschied, den du jetzt für dich irgendwie definieren musst, wie du damit umgehst, was du da gelernt hast.
Also es ist ja jetzt nicht so klassisch unterschiedlich, wenn du deinen
Naja,
Trainerstab.
als Trainer musst du ja Millionäre in kurzen Hosen dirigieren und die brauchen ja schon jemanden, zu dem sie autoritär, sag mal, aufblicken, ne? Oder umgekehrt, besser gesagt. Ja, also wo eine gewisse Hierarchie da ist. Das, was du gerade schilderst, klingt ja mehr nach Kollaboration, das heißt schon miteinander. Ich glaube nicht, dass man als Trainer so, sag mal, eine Mannschaft führen würde. Oder ich täusche mich, um Gottes Willen. Deswegen rede ich ja mit dir, damit du mir das erklärst. Ne?
Ja, du hast natürlich nicht nur, erstmal hast du nicht nur deine Fußballmannschaft auf dem Platz, in kurzen Hosen, den kleinen Schlaumeier, sondern du hast ja auch noch die anderen um dich herum. Die sind ja mindestens genauso wichtig. Also Co-Trainer, Torwarttrainer, Athletiktrainer, du hast einen Zeugwart, Busfahrer und so. Das ist ja alles auch noch mal ein Team. Die verlangen ja von dir auch, dass du sie mitnimmst, dass Anerkennung und so weiter, ne? Also, die fordern auch ein Feedback in alle möglichen Richtungen. Also du hast als Trainer ja immer beides, ne? Du hast dieses diskussionsfähige, interessante Team um dich herum, das dir auch helfen soll in der täglichen Trainerarbeit und im Trainingsbetrieb. Und deswegen musst du die natürlich auch mitnehmen und du hast die Mannschaft. In der Sportmanagement-Ebene ist es, glaube ich, so, ich würde ein bisschen anders denken, ja? Da denke ich so eher so in so Arbeitsgruppen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel Sportmanager wäre, dann sehe ich meine Arbeitsgruppe, Teamentwicklung beispielsweise, also Scouts, Chef-Scouts und so. Ne? Wo wollen wir hin? Was brauchen wir für Jungs? So, wie ist die Vertragssituation eigentlich? Auf was müssen wir achten? Wer könnte uns verlassen oder so? Ne? Das ist ja eine Arbeitsgruppe, wo du dich immer wieder einbringen musst als Sportdirektor, aber du musst ihnen auch Freiraum geben. Also du musst ja auch sagen, hey, Jungs, ihr müsst das entscheiden. Wo geht's hin? Und dann stellt mir mal das vor, was ihr erarbeitet habt. So, das ist ja total spannend. Und dann kann man ja auch das mit großer Begeisterung machen und kann so über die Zeit auch das richtige Ergebnis bin. Und da ist man ja auch ein wichtiger Kommunikator an dieser Stelle. Und als Trainer bist du
Absolut.
das natürlich auch, ne? Also es unterscheidet sich nicht so sehr, wie du das vielleicht jetzt so einschätzt. Natürlich ist es auf dem Platz anders. Natürlich bist du derjenige, der die Entscheidung trifft als Trainer für das Training, für die richtige Maßnahme und so. Aber du hast ja trotzdem Leute um dich herum, die bei dieser Entscheidung auch Unterstützung geben.
Also das leuchtet mir total ein, aber setzt ja auch ein bisschen Zeit und Geduld voraus. Hat man das in diesem Profifußballgeschäft überhaupt, Zeit und Geduld? Ich meine, du als Trainer hast es ja am eigenen Leib erfahren, wie groß die Erwartungshaltung manchmal der Realität widersprechen kann. Geht das überhaupt so zusammen, wie du dir das jetzt oder wie du uns das jetzt gerade so beschrieben hast?
Ja, das würde ich mir schon wünschen, dass das so geht. Und ich glaube, da muss man auch diese alten Denkmuster, dass alles immer ganz schnelllebig ist, muss man so ein bisschen aufbrechen, weil ich glaube, das braucht auch Zeit. Ich habe diese Diese Arbeitsgruppen habe ich mal beobachtet, beispielsweise bei Manchester City. Da habe ich dann Pep Guardiola mal besucht, übrigens auch sehr beeindruckend. Da gab es ganz viele Räume, wo so 15, 4 Leute drin saßen und die haben an etwas gearbeitet. Die haben einfach an einer Sache gearbeitet. Aber mit so Inbrunst und, also, die hatten Bock, ne? Und ich glaube, man muss auch so, man muss das hinbekommen, dass alle zusammen an diesem Thema arbeiten, ne? Also, an dem Thema Mannschaft, Erfolg, aber auch an dem Thema Verein, Außendarstellung, so, wo wollen wir eigentlich hin, was ist unser Weg? Und das ist doch total spannend, etwas zu entwickeln, auch alte Denkmuster aufzubrechen, so was Neues zu machen, ne? Und da frage ich mich manchmal, sind da alle Vereine quasi auf dem richtigen Weg, ne? Also manchmal sehe ich nicht das Denken des Vereins, die Zielrichtung des Vereins, also für was stehe ich eigentlich? Für was steht ein Verein, ne? In der Spielweise, aber auch in der Außendarstellung, in dem, wie vermarkte ich das, ne? Nehmen wir St. Pauli, ja, du bist ja Hamburger. Da ist ja das völlig klar, oder? Also, das ist völlig klar. Völlig klar kommuniziert, für was St. Pauli steht. Ob das jetzt immer erfolgreich ist oder nicht, ist eine, aber sie stehen für etwas. Jetzt muss man nicht jeder die gleiche Idee haben wie St. Pauli und die gleiche politische Einstellung haben wie der FC St. Pauli oder die Fans von FC St. Pauli. Aber man weiß es einfach. Union Berlin weiß man ja nicht auch. So, das sind sehr positive Beispiele, wo sich etwas
Weil das
entwickelt
Umfeld
hat.
auch einverstanden ist, dass man das eine Jahr Bundesliga, das man spielt, als Bonus
Genau.
mitnimmt und wenn es dann zurück in die zweite Liga geht, was man ja erwarten darf oder muss oder will, dann ist das völlig okay. Dann bricht der Verein nicht auseinander. Ne? Das ist ja das, was du meinst. Ne? Also
Genau,
das ist ein guter
genau.
Erwartungsmanagement dahinter steht.
Freiburg.
Ne?
Freiburg, ne? Jetzt hat man alle gedacht, Mensch, also wenn der Christian nicht mehr da ist, der Christian Streich, dann was wird denn aus Freiburg? Und jetzt sind sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube Dritter oder was, oder Vierter in der Tabelle, total erfolgreich. Also ist ja Wahnsinn eigentlich, dass es direkt so weitergeht, weil sie haben ja nichts verändert. Sie haben jetzt zwar einen neuen Trainer, haben vielleicht eine neue Ansprache in dieser Position, aber der Verein lebt ja genauso weiter. Da werden weiterhin Spieler verkauft und weiterhin Nachwuchsspieler integriert in den Profibereich und die schaffen es immer noch.
Du hast uns in diesem Podcast hier einen tiefen Einblick gegeben, wie du dich persönlich und beruflich, sag mal, weitergebracht hast. Wann darf ich das fragen? Wann kannst du das denn in der Praxis auch einbringen? Wir warten natürlich auch auf deine Rückkehr im Bundesliga-Geschäft. Wie sieht da deine Planung aus? Oder legst du es gar nicht drauf an? Oder dürfen wir schon irgendwas exklusiv vermelden, dass du morgen einen neuen Job angenommen hast bei einem Bundesliga- oder Zweitliga-Club?
Das wäre natürlich schön, ne? Das wäre natürlich schön. Also manchmal gab es natürlich schon diese Gespräche und auch Telefonate und auch Treffen. Es hat jetzt allerdings noch nicht geklappt, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich bin optimistisch und kannst sicher sein, Peter, ich werde weiterhin daran arbeiten, mich fortbilden und hoffentlich irgendwann die Chance erhalten und die Chance bekommen, all das, was ich insbesondere jetzt auch in St. Gallen, aber auch drumherum mitnehme, irgendwann mal nutzen darf.
Ja, ich habe mir natürlich, und jetzt so zum Abschluss des Podcasts, ich habe mir ja auch ein paar Zahlen dann angeschaut. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, deine beste Zeit als Trainer hattest du auf Schalke. Würdest du das auch so sagen? Da hast du nämlich 1,81 Punkte im Schnitt geholt in 108 Spielen. Ich finde das ein fantastischer Wert. Da würde sich Schalke drüber freuen, wenn sie das noch vorweisen könnte. Gibt es noch Hoffnung für Schalke?
Auf jeden Fall gibt es Hoffnung für Schalke, klar. Aber da ist ja auch gerade im Umfeld viel los, ne? Man liest natürlich wie immer bei Schalke über viele finanzielle Sorgen und dergleichen. Aber es war damals ja auch komplett anders und das kann man ja auch gar nicht vergleichen, ne? 1,81 Punkte zu erreichen mit einer Mannschaft, die ja immer unter den ersten 3, 4, 5 war, ist ja einfacher als jetzt diesen Punkteschnitt zu schaffen. Ne? Aber ich darf nochmal erwähnen, dass Hannover beispielsweise für mich jetzt auch sehr erfolgreich war. Das war zweimal in Folge Europa League. Vorher hatten sie das ja nie geschafft. Und auch da sind wir sehr weit gekommen. Im ersten Jahr bis zum Viertelfinale, im zweiten Jahr Achtelfinale. Das war ja hier in der Stadt auch eine wahnsinnige Euphorie. Und das hatte natürlich für mich hier eine sehr große Bedeutung, weil ich ja Hannoveraner bin. Also das ist nochmal sehr besonders und das hat auch natürlich riesen Spaß gemacht. Und selbst auch Hamburg, also Hamburg, meine Perle, dieses Lied gibt es ja nicht umsonst. Hamburg ist tatsächlich eine Perle, muss ich sagen. Also du kannst dich glücklich schätzen, dass du in Hamburg lebst. Das ist schon auch eine fantastische Stadt, ein fantastisches Stadion, wie ich finde, mit unglaublich viel Stimmung und Atmosphäre. War für mich leider ein bisschen zu kurz, diese Zeit. Aber mein Auftrag erfüllt, die Klasse zu halten.
Ja.
Und dann gab es mal 0:3 gegen Paderborn zu Hause, gegen den Aufsteiger. Und dann war es ein bisschen unangenehm.
Waren sie dann alle nervös? Weißt du eigentlich, gegen welchen Trainerkollegen du am häufigsten als Trainer gespielt hast? Was ich für Zahlen habe, ne? Das wird dich überraschen wahrscheinlich.
Gar kein Schimmer. Wirklich nicht. Keine
Dieter
Ahnung.
Hecking.
Tatsächlich.
Ja, du hast 16 Spiele gegen Dieter Hecking gemacht, ausgerechnet Dieter Hecking, weil erstens hatte ich ja auch einen Hannover-Bezug und hat mit meiner Alemannia in Aachen ja auch ein paar Dinge geleistet, ja. Und der hat ja den Sprung geschafft vom Trainerjob ins Management, ja. Und deswegen, du hast auch 10-mal hast du ihn gegen ihn gewonnen, also, und nur 4 Niederlagen
Da
gemacht.
gibt es übrigens eine sehr besondere Geschichte, lieber Pitt, wo du Dieter Hecking erwähnst. Ich ganz, ganz herzlich grüße auf jeden Fall. Ich muss ihn dringend anrufen. Dieter Hecking war ja hier Profi bei Hannover 96 und ich war U19-Trainer, unter anderem mit Sebastian Kehl als Kapitän. Und Dieter Hecking hatte mich damals gefragt, ob er bei mir als Co-Trainer agieren kann, soweit es möglich ist und er das mit seinem Profitum verbinden kann. Und dann war er bei mir tatsächlich Assistent in der U19 und das waren seine ersten Schritte zum Trainer.
Ach, das habe ich gar nicht
Witzig,
gewusst.
oder?
Das habe ich
Ja,
gar nicht
siehst du,
gewusst
ich
dann,
kann dir noch was
ja.
Neues erzählen.
Das stimmt, ja. Und was ich auch erstaunlich finde, den Trainer, gegen den du am zweitmeisten gespielt hast, nämlich 13 Spiele. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? War
Nee,
eigentlich die Bilanz
wirklich.
nicht, war eigentlich die
Nein.
Bilanz nicht ganz so gut?
Jürgen Klopp oder was? Nein.
Ja, Jürgen Klopp,
Tatsächlich.
tatsächlich. Ja.
Tatsächlich.
4
Okay.
Spiele gewonnen, 8 verloren. Also du siehst, deine größten Gegner haben diesen Schritt schon gemacht ins Sportmanagement. Deswegen ist ja nur eine Frage der Zeit, wenn wir dich dann in der Teppichabteilung der Vereine dann sehen werden.
Aber du kennst einen meiner wichtigsten Siege gegen Jürgen Klopp. Also wenn du das jetzt nicht weißt, dann bin ich echt
Das wird ja
enttäuscht.
gegen Borussia Dortmund gewesen sein, definitiv als du.
Naja, aber als wo war ich? Wo war ich als Trainer?
Ja,
Naja, wenn wir schon darüber gesprochen haben, dann war ich
dann
natürlich
war das beim
HSV-Trainer.
HSV.
Mein erstes
HSV,
Spiel
dann
für den HSV als Trainer zu Hause, 3
3-0.
zu 0, Hakan
3-0.
Çalhanoğlu aus gefühlt 40
Das
Metern.
schönste,
Das
eines der
3 zu
schönsten Tore der Bundesliga-Geschichte. Ich habe es
So.
letztens auf YouTube angeguckt. 3-0. Und ich glaube, Jürgen Klopp hat gesagt, naja, wenn ich dafür da bin, dass um den HSV wieder zu beleben, dann war dieses Spiel genau das
Genau.
Richtige, glaube ich. Ich glaube, das war der Spruch, den er in der
Genau.
Pressekonferenz gesagt hat. Ja,
Ja, das war
stimmt.
mein
Das war
erstes Spiel.
dein
Ja.
Debüt. Und da hat man gedacht, okay, der HSV ist kurz vorm Einzug ins Champions League-Finale nach so einem
So
Spiel.
ging es
So,
los.
ja.
Das Gefühl hatte ich dann auch.
Die ganze Stadt, glaube ich, so weit, ja. Mensch, Mirko, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ist dann doch länger geworden, als ich mir
Kein
das so
Problem,
geplant
sehr
habe.
gerne.
Aber toi, toi, toi und schön, dass du dir da die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Alles Gute.